Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit der Vorsitzenden des Jugendstadtrats Solingen, Desiree Barretta. Herzlich willkommen, Desi.
Ja, danke für die Einladung.
Desi, wer bist du und was führt dich zum Jugendstadtrat?
Also, wie du gerade schon genannt hattest, ich bin Desiree Barretta. Ich bin die Vorsitzende des 13. Jugendstadtrats, war auch schon im letzten Jugendstadtrat mit dabei als Vorstandsmitglied. Ich bin 21 Jahre alt, mache gerade die Ausbildung zur Erzieherin am Edric-Schee-Berufskolleg und ich bin gespannt, was so heute auf uns zukommt oder auf mich.
Was macht denn überhaupt der Jugendstadtrat? Haben die so viele Aufgaben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Jugendstadtrat ist ja quasi so das Jugendgremium der Stadt Solingen. Und wir sind insgesamt 30 Mitglieder im Jugendstadtrat. Davon sind 25 stimmberechtigt. Es gibt einen Vorsitz und den Vorstand, der aus 4 Personen besteht. Und ja, wir setzen uns halt für die Interessen aller Jugendlichen ein, aller Kinder. Und das ist einfach super praktisch, weil wir auch so in den Schulen vernetzt sind, weil viele von uns auch selber halt noch zur Schule gehen. Und dann hat man natürlich direkt da die Kontakte und hört dann auch direkt so aus den ersten Reihen, was so nicht gut läuft.
Und wer darf den Jugendstadtrat wählen?
Alle, also nicht ganz alle, aber alle 14- bis 21-Jährigen.
Okay. Und was habt ihr jetzt so für reale Macht, sage ich jetzt mal, was sind eure Kompetenzen in der Politikwelt?
Unsere Kompetenzen. Da muss man jetzt ein bisschen überlegen. Also wir sitzen oder haben das Privileg, in den Ausschüssen zu sitzen, der Stadt Solingen, in Beiräten und haben auch einen eigenen Tagesordnungspunkt im Jugendhilfeausschuss zum Beispiel, der ja super relevant ist für uns auch, wo dann quasi der Jugendstadtrat berichten darf, ne, was ist gerade so los, was ist so passiert die letzten Wochen oder was steht noch vor. Und ne, wir dürfen halt Anträge stellen. Also wir haben jetzt vor 4 Jahren, meine ich, das Rede- und Beratungsrecht bekommen. Also dass wir auch reden dürfen in diesen Ausschüssen. Das war nämlich vorher nicht so. Da sitzt man dann halt als beratendes Mitglied, aber halt ohne Stimmrecht. Und jetzt dürfen wir das halt nutzen. Jetzt dürfen wir unsere Hand erheben und auch was sagen. Wirklich da sitzen und quasi äußern, was uns halt so stört. Oder was vielleicht auch gut läuft, ne, man meckert ja nicht nur. Das ist so, glaube ich, ganz grob zusammengefasst.
Und wenn du jetzt so auf die anderen Mitglieder auch schaust, seid ihr da alle irgendwie so eine Bubble? Habt ihr alle eine ähnliche Meinung, eine ähnliche Einstellung oder ist es schon eine sehr diverse Gruppe?
Also von Grund auf sind wir schon sehr individuell und schon sehr divers, sage ich mal. Aber das ergänzt sich halt auch eigentlich super gut. Wir hatten halt auch den Vorteil, dass wir jetzt damals im Vergleich zum letzten Jugendstadtrat zum Beispiel, in dem ich war, halt auch so eine Seminarfahrt hatten, so ein Einstiegsseminar, wo wir uns mal alle kennengelernt haben und dann halt so 2 Nächte zusammen alle irgendwie verbracht haben und dann halt auch gegen Abend, wenn es jetzt mal gerade nicht um Politik ging, hat man dann schon so persönliche Interessen quasi bei dem anderen dann halt auch gesehen, die man selber dann auch teilt. Also es sind schon einige Freundschaften, wirklich enge Freundschaften dadurch entstanden und wir sind ja erst seit einem Jahr ungefähr in der Arbeit drin und es ist schon sehr interessant. Aber natürlich gibt es auch Meinungen, die sich unterscheiden. Auch wir sind schon mal aneinander gerasselt, aber finden dann schnell wieder den Weg zurück, quasi als Einheit. Und wenn irgendwas ist, dann steht auch für uns klar, wir stehen da alle zusammen, wir sind eine Einheit und lassen uns natürlich nicht durch irgendwas oder irgendwen trennen, sage ich mal.
Vielleicht kann sich da der Bundestag eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das wäre mal eine Idee.
Jetzt habt ihr eine Reihe an Projektgruppen. Mhm. Eine davon ist Pro Agenda Contra Nazi. Kannst du mal kurz ein bisschen was erklären, was das ist?
Genau, Pro Agenda Contra Nazi ist die Projektgruppe, die auch durch unsere Satzung festgelegt ist. Also die wird es in jedem Jugendstadtrat geben. Das ist auch gut so, weil diese Projektgruppe sich halt eben vor allem mit, wie der Name schon sagt, eine Contra Nazi. Also diese Projektgruppe, die wird aktiv, wenn es um Demos geht. Ne? Bundesstadt Braun zum Beispiel, da waren wir jetzt schon 1-2 Mal. Wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen oder auch wenn wir beim CSD zum Beispiel sind, dann kommen alle Informationen und alle Planungstreffen, die umfasst dann quasi diese Projektgruppe, weil es halt da darum geht, dass wir quasi diese Diversität, diese Individualität aller Menschen irgendwie berücksichtigen möchten und auch finden, dass das auch jeder so tun muss. Genau.
Dann gibt es noch dieses Projekt Demokratie leben. Was genau versteckt sich dahinter?
Demokratie leben ist ja, boah, so genau weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Also so jetzt die allgemeine Definition dafür. Aber wir haben zum Beispiel ja so einen Jugendfonds Demokratie leben. Also das ist ja so ein Jugendfonds. Und über den können alle Jugendliche quasi einen Antrag stellen, wenn sie beispielsweise eine Finanzierung oder eine finanzielle Unterstützung für ein Projekt brauchen. Ne? Voraussetzung ist halt schon, dass sich das an Jugendliche richtet. Ganz oft haben wir Anträge von SchülerInnen, die dann beispielsweise an der Schule ein Rassismusprojekt zum Beispiel starten möchten. Ne? Mhm. Und dann wird da so aufgelistet in diesem Antrag, ne, was ist der Honorar, also wie viel braucht die Schule, die Klasse, dieser Mensch, der gerade diesen Antrag stellt, und was wird dann damit gemacht, also ne, was ist das Ziel des Projekts, und die unterstützen wir dann auch eigentlich in 99,99% immer. Also die segnen wir quasi ab, diese Anträge.
Macht ihr auch was zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, das fließt auch so zum Beispiel in die Projektgruppe Pro Agenda Contra Nazi. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf dem Nachhaltigkeitsfestival der Stadt Solingen, Bergisch Land, und hatten da auch einen eigenen Stand und haben so ein bisschen über, also vor allem versucht auch die Jugendlichen so abzuholen, ne? Nachhaltigkeit, warum ist das wichtig, warum wirst du dieses Thema immer hören, warum ist es unumgänglich, und haben dann auch so verschiedene, wie sage ich das jetzt, so Angebote quasi für Kinder und Jugendliche errichtet. Das war zum einen so YouTube-Beutel bemalen, ne? Warum muss es immer so eine neue Tasche sein? Man kann doch einfach so Stoffbeutel bemalen, wie man sie möchte. Oder wir hatten dann auch eine Pinnwand. Ne? Was kann man nachhaltig verbessern? Also ne, was in deinem alltäglichen Leben fällt dir so ein, was du jetzt zum Beispiel ab jetzt sofort quasi ändern könntest? Und hatten auch so Spiele so zur Mülltrennung und so. Also schon so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür schaffen, ne? Das ist halt wichtig, und das wirst du auch nicht umgehen können. Egal, ob dich dieses Thema erfreut oder nicht.
Und wenn wir jetzt so auch in die Vergangenheit schauen, was der Jugendstadtrat bisher so gemacht hat, was habt ihr da so erreicht, was habt ihr so durchgebracht?
Also zum einen das Rede- und Beratungsrecht, was wir bekommen haben vor drei oder vier Jahren, ich vergesse manchmal, dass wir 2025 haben, dass wir schon so weit angekommen sind. Das ist halt für uns eigentlich so mit der größte Erfolg, den wir feiern können, weil uns das einfach die Arbeit in den Ausschüssen und Ähnliches halt total erleichtert, ne, dass man selber dann halt auch mal sprechen darf, weil das ist ja wirklich wie, als hätten wir so einen Maulkorb auf, so hat sich das angefühlt für mich zumindest persönlich, bevor wir dieses Rede- und Beratungsrecht hatten, so man sitzt da, aber man darf nichts sagen, wie so ein Geist. Ein weiteres Projekt, auf das wir wirklich sehr, sehr stolz sind, sind die Periodenartikelspender, die inzwischen, ich glaube, an fast jeder Schule hängen und teilweise auch jetzt schon zwei oder drei noch nachgekommen sind an bestimmten Schulgebäuden, die halt wirklich so groß sind, dass halt in jedes Gebäude einmal irgendwie eins hängen darf. Das ist auch ein Megaprojekt, weil das auch von der Stadt dann unterstützt worden ist, finanziell auch. Und wenn wir in politischen Gremien, Ausschüssen sitzen, wie auch immer, dann werden wir auch immer dafür gelobt, dass wir da wirklich so dran geblieben sind, weil beim Solinger Haushalt hieß es halt damals so direkt, ne, finanziell muss man halt gucken, ob das so abgedeckt werden kann, und wir haben es geschafft, und da sind wir sehr, sehr froh drum, und auch die Schulen und die SVen, die kümmern sich da so hauptsächlich drum, die sind da auch mega froh drüber, dass die das haben. Und war tatsächlich keine Idee aus unserem Jugendstadtrat. Also es kam ein Mädchen außerhalb des Jugendstadtrats quasi auf uns zu und meinte so, ey, ich fände das voll cool, wenn wir irgendwie das machen könnten, wenn wir das irgendwie erreicht kriegen, dass wir so Periodenartikelspender haben. Weil meistens hängen die ja irgendwie oder liegen die ja irgendwie im Sekretariat, und die Überwindung auch, dann dahin zu gehen, ne, hat ja auch nicht jeder. Und das sind einfach so Menstruationsartikel, die sind einfach so überteuert, wenn man sich das mal anguckt in Drogeriemärkten oder Ähnlichem. Und dann sind wir doch schon sehr, sehr stolz darauf, dass wir das so durchgekriegt haben.
Und wenn du jetzt mal auf deine persönlichen Aktivitäten im Jugendstadtrat quasi schaust, wie sieht denn da so, weiß ich nicht, ein Ablauf im Monat ungefähr aus? Kann ich mir das vorstellen?
Es ist tatsächlich immer so phasenweise, gibt es dann wirklich sehr viele Termine. Also da hat man dann teilweise wirklich von Montag bis Freitag irgendwelche Termine. Genau, also entweder es sind Ausschüsse, es sind Beiräte, bei denen man sitzt, es sind Projektgruppentreffen, die man hat, oder es sind Veranstaltungen, die man umsetzt. Ne, jetzt zuletzt hatten wir zum Beispiel von der Projektgruppe Nightlife, die wir ja auch ins Leben gerufen haben, unsere Halloween-Party, die ein voller Erfolg war, die hat super viel Planung, Zeit in Anspruch genommen. Und dann ja, also es ist wirklich, also jeder Tag ist wirklich getaktet. Mhm. Nach der Schule, nach der Arbeit geht es dann für uns dann direkt zu einem Ausschuss, zu einem Beirat, zu einem PG-Treffen, zu anderweitigen Veranstaltungen. Also es ist schon phasenweise manchmal echt sehr, sehr anstrengend, aber dann flacht das irgendwann wieder ab. Jetzt zum Beispiel gerade, das finde ich ganz okay, also es ist angenehm. Mhm. Deswegen kann ich auch heute hier sein.
ja. Und ihr habt ja auch diese Podiumsdiskussion veranstaltet mit den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen für die Bundestagswahl. Wie war das denn so? Hat das gut geklappt?
Mega. Also die Podiumsdiskussion war ein voller Erfolg. Also auch da haben wir wirklich positive Resonanz bekommen. Die Planung, ich glaube, da haben wir schon im November oder so mit angefangen. Ne? Dann haben wir im Dezember langsam die Einladungen rausgeschickt an die Direktkandidaten. Es hatte sich dann noch spontan ergeben, dass Herr Montag von der AfD dann doch da war. Das war ja auf unseren Plakaten ja anders angekündigt. Hatte damit zu tun, dass er wohl irgendwie unsere E-Mail damals zum Beispiel nicht bekommen hatte. Mhm. Ja, das hatten Daniel, also der Moderator, der neben mir stand, und ich vergessen zu erwähnen, weil ich glaube schon viele verwundert waren, warum er jetzt doch so plötzlich da war, weil am Anfang ja nur die anderen Kandidaten quasi preis- oder bekannt gegeben worden sind. Und ja, genau, und das war wirklich eine mega Veranstaltung.
Finde ich interessant mit dem Herrn Montag, dass er da war, weil von dem hat man ja sonst eigentlich so überhaupt nichts gehört, gelesen, irgendwie. Bei mir war ja auch nicht. Wie hast du ihn denn wahrgenommen oder wie war das denn auf der Podiumsdiskussion?
Also wenn ich jetzt wirklich als eine Desi sprechen darf, ne, ohne jetzt irgendwie dafür den Jugendstadtrat irgendwie zu belangen oder so, an alle Hörer. Und ja, also für mich war das schon sehr, sehr schwierig, weil ich persönlich einfach überhaupt kein Fan von der AfD bin. Also wir als Jugendstadtrat, ne, richten uns natürlich auch gegen rechtsextreme Parteien. Aber für mich persönlich war das super schwierig, da oben zu stehen und mir zu denken, oh Gott, jetzt muss ich mir das anhören, was er sagt, weil das für mich einfach Humbug ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Ich hatte dann auch mal eine Rückfrage gestellt. Ich hatte dann einen AfD-Kollegen, sage ich mal, zitiert. Und dann sagte er, das war nochmal seine Antwort. Seine Antwort war dann, ach, das ist ja schön, dass Sie sich ausgerechnet mit dem Wahlprogramm meiner Partei so beschäftigen. Da dachte ich mir auch, ja, du hör mal, du warst jetzt auch der spontanste, der letzte Gast, der jetzt hier noch angemeldet worden ist. Mit dir musste ich mich ein bisschen intensiver dann beschäftigen. Hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, dass das dann so kurz vor knapp dann doch so war, dass er dann da saß. Aber wir haben das richtig gut gerockt.
Ja. Es gibt ja jetzt auch eine Debatte darüber, dass die AfD in den Medien ja nicht genug Kritik abbekommen hat, dass sie so normalisiert wurde, dass sie so sehr viel Sendezeit bekommen haben, gerade auch Alice Weidel. Und das auch ohne, dass nun ja darauf eingegangen wurde, dass vieles, was sie eben erzählt, einfach schlicht unwahr ist. Mhm. Wie siehst du das? Sollte man denn die AfD-Kandidaten überhaupt zu sowas wie einer Podiumsdiskussion einladen? Sollte man überhaupt so ein TV-Duell mit einer Alice Weidel machen? Oder das, ich sag mal, unter den demokratischen Parteien lassen?
Also auch darüber haben wir ganz, ganz lange diskutiert, als es um die Planung für diese Podiumsdiskussion ging. Wobei ich sogar sagen muss, wir haben gar nicht so lange diskutiert. Es war eine sehr kurze Diskussion, weil dann ein Mitglied aus dem Jugendstadtrat dann meinte, ganz ehrlich, lass den doch einladen, wenn er sich zum Affen machen will, dann soll er das doch tun. Ne? Also dann geben wir ihm doch die Bühne dafür. Und ich war eigentlich am Anfang auch so, boah, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall laden wir den ein, aber ich habe mich dann doch davon überzeugen lassen und ich bin auch im Endeffekt froh, dass man da jetzt nicht gesagt hat, nee, wir laden die strikt nicht ein. Ne? Wir als Jugendstadtrat müssen ja auch sowieso unparteiisch sein. Das heißt, wir berücksichtigen alle Parteien und wir haben ja auch zu der Podiumsdiskussion alle Parteien eingeladen, die ja im Bundestag vertreten sind. Und ich finde nicht, dass man das generell verbieten soll. Es ist natürlich eine Gefahr für die, die sich da überhaupt nicht mit auskennen und einfach denken, boah, cool, das, was er sagt, macht irgendwie Sinn. Aber wenn man dann zum Beispiel jetzt bei der Alice Weidel die ganzen Unwahrheiten entdeckt, dann finde ich, ist das eigentlich ganz gut, wenn man dann ja sieht, boah, die hat da schon die Möglichkeit, irgendwie, ich sag mal, Fans zu gewinnen und verbockt ist, indem sie eigentlich ihre eigene Partei nicht kennt und die ganze Zeit damit nicht argumentiert, aber die ganze Zeit dann sagt von wegen, ja, das steht doch in meinem Wahlprogramm oder ähnliches, weil sie ist ja eigentlich gerade in der Position zu sagen, was genau in ihrem Wahlprogramm drinsteht. Und wenn sie das selbst nicht weiß, dann ist es vielleicht die Hoffnung, dass der ein oder andere AfD-Wähler dann vielleicht doch sagt, oh, die weiß ja irgendwie selber gar nicht, was die will, was da steht und dann wähle ich die vielleicht doch nicht, weil man einfach selber dann diesen Kandidaten nicht unterstützen kann aufgrund seiner eigenen Unwissenheit.
Würde ich mir wünschen, dass die Rationalität
ja,
da so...
War ja leider nicht so.
Nochmal zu dir, Was hat denn bei dir dazu geführt, dass du dich so für Politik interessierst, offensichtlicherweise, und dich dann für einen Jugendstadtrat hast aufstellen lassen?
Also ich war schon immer eine sehr, sehr offene Person und auch jemand, der sehr, sehr gerne und viel kommuniziert. Ich bin davon gar kein Fan, wenn irgendwas so hinterm Rücken läuft oder so. Und natürlich, wenn man selber irgendwie denkt, man ist machtlos und man kann nichts ändern, dann beschwert man sich immer bei anderen über irgendetwas, aber geht nie so das Problem richtig an oder packt es wirklich an. Und als dann der Jugendstadtrat damals mit der Schultour quasi am August-Sicke-Gymnasium war, da war ich nämlich zu der Zeit Schülerin, habe ich denen zugehört und ich war total fasziniert davon, dass es sowas gibt, dass es den Jugendstadtrat gibt. Und dann habe ich auch direkt dieses Anmeldeformular, diesen Anmeldebogen mitgenommen, ausgefüllt und dann auch direkt in den Briefkasten geschmissen, weil ich dann endlich oder das wirklich das Gefühl hatte, wenn ich in diesem Jugendstadtrat bin und da reinkomme, dann kann ich mitreden. Also dann kann ich beeinflussen, wie sich diese Stadt entwickelt.
Wenn du jetzt so auf andere junge Menschen schaust, Thema politisches Interesse, ist da Politik für viele ein Thema?
Ich glaube schon, dass es jetzt vor allem in den letzten Wochen Richtung Bundestagswahl schon besser wurde. Also dass schon einige mehr Jugendliche daran interessiert waren, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Muss aber sagen, dass es bei einigen vielleicht auch nicht so das ernsthafte Interesse ist. Also nicht dieses Interesse, ich setze mich jetzt hin und lese mir mal die Wahlprogramme durch. Ich schaue mir Videos an, die das einmal kurz für mich zusammenfassen oder so, was da alles drinsteht. Weil auch ich lese mir keine 150 Seiten Wahlprogramm durch. Also muss ich ehrlich sagen.
Kann ich auch nicht empfehlen.
Ja, das ist ätzend und langweilig. Und ja, man versteht auch teilweise gar nicht wirklich alles, was da drinsteht. Dann schmeißt man da mit Fachbegriffen irgendwie da um sich. Und
die, ganz kurz, ich kann natürlich empfehlen, sich alle Wahlprogramme anzuschauen. Ich meinte nur, ich habe auch das Unionswahlprogramm zum Beispiel in voller Länge gelesen. Da reichen teilweise auch die Kurzversionen, die von den Parteien teilweise ganz gut sind. Und es gibt ja auch von vielen politischen Vereinen, Veranstaltungen gute Informationsmöglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen.
Definitiv.
Aber mit 90 Seiten Wahlprogramm
packt man nicht die Jugendlichen.
Genau. Ja. Findest du denn, dass die Interessen der Jugend zu wenig beachtet werden?
Ja. Ganz klar, ja. Das ist ja der Grund, warum es ja einen Jugendstadtrat geben muss in jeder Stadt. Ne? Wir kooperieren ja auch sehr eng mit dem Jugendrat Remscheid. Mit denen sind wir super vernetzt. Und da die schildern genau das Gleiche. Ne? Also irgendwie, wir werden, oder nicht wir als Jugendstadtrat, aber allgemein Jugendliche werden einfach nicht so sehr gehört.
Was sind denn da so die größten, wichtigsten Themenfelder, die vielleicht nicht ganz so dringend behandelt werden? Ich meine, die jungen Menschen machen halt auch nur einen sehr geringen Teil der Wahlberechtigten aus. Was sind da Themen, die zu kurz kommen?
Das Bildungssystem würde ich jetzt mal direkt raushauen. Das Bildungssystem, also wie oft ich in der Schule sitze und höre, dass man sich, also ich sag mal, es gibt ja in der Schule immer so Dinge, über die regt man sich auf, aber mein Gott, da muss man halt irgendwie durch. Also ne, zum Beispiel, keine Ahnung, ja, es gibt Dinge, die sind irgendwie vor allem für noch oder noch heute so unumdenkbar oder nicht wegzudenken, sage ich mal so. Aber weiß nicht, es fängt bei Kleinigkeiten an, ne? Irgendwie bestimmte Fächer hat man nur alle 2 Wochen, obwohl man da direkt dann auch von den Jugendlichen hört, nee, ich brauche dieses Fach jede Woche und am besten irgendwie vielleicht auch 2- oder 3-stündig und nicht nur 45 Minuten. Ja, also das sind, finde ich, so Themen, die ich vor allem jetzt auch gerade so seit Beginn meiner Ausbildung sehr intensiv auffasse.
Dann lass uns doch mal ein bisschen näher aufs Bildungssystem schauen. Was sind denn da Sachen, die du vielleicht ändern würdest von deinen bisherigen Erfahrungen, sowohl jetzt im Jugendstadtrat als auch einfach als Schülerin?
Man hat ja mal, das ist schon ein bisschen länger her, aber mal überlegt, ob man ja nicht diese musischen Fächer wie Kunst, Musik vielleicht ganz streicht, um vielleicht andere Fächer, Deutsch, Mathe, Englisch, in denen die Schüler immer mehr schlechter abschneiden, sage ich mal, dass man die dann vielleicht ein bisschen mehr pusht und vielleicht die dann öfter in der Woche anbietet. Das finde ich völliger Quatsch. Mir ist natürlich klar, man kann nicht alles und jeden auffangen. Aber Musik, Kunst, das sind super wichtige Fächer, auch wenn man nicht immer gut in diesen Fächern ist. Aber da kann man sich wirklich mal frei entfalten. Wobei ich da sagen muss, da finde ich auch die Benotung immer ein bisschen schwierig. Ne? Bei Kunstbildern, jeder hat halt andere Affinitäten.
Nicht mein bestes Fach.
Ja, auch nicht meine. Also Musik schon, aber Kunst nicht. Ja, genau, dass man da halt überlegt, ne, wie man die Fächer vielleicht so attraktivieren kann, dass alle Jugendlichen da vielleicht auch motivierter sind. Auch Benotung in Sport finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ne, jeder kommt ja mit ganz anderen körperlichen Zuständen, sage ich mal. Wenn das jetzt ein akzeptabler Begriff ist, ja in diesen Sportunterricht rein. Einige hatten bessere, einige schlechtere Erfahrungen in ihrer Kindheit, wie auch immer. Da finde ich es auch immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, also wirklich Noten zu geben von 1 bis 6. Und ja, es gibt auch Lehrer, die geben dir in Sport eine 5 oder so, wo dann einige immer da direkt sagen, wie schafft man in Sport eine 5? Was noch? Ja, da gab es ja, glaube ich, habe ich schon mal ganz viele Berichte drüber gelesen, auch wann Schule anfängt. Also ist 8 Uhr so eine gute Uhrzeit für SchülerInnen? Da kann ich auch sagen, nein. Also klar, ne, man geht später in die Schule, das heißt, man geht auch ein bisschen später nach Hause. Aber ich finde schon so 9 oder 9.30 Uhr, 10 Uhr, das ist schon so der Rahmen, den man anbieten sollte, weil 8 Uhr ist einfach super früh. Also es ist...
Ne? Gibt es auch Daten zu, dass quasi für die Entwicklung des Gehirns, gerade halt für Jugendliche, dass dieses frühe Anfang des Unterrichts einfach zu Schlafmangel führt, weil die Uhr einfach anders tickt als jetzt mit 30 oder so. Und es deswegen vielleicht auch gesundheitlich ein Vorteil wäre zu sagen, man schaltet die Schule um 9.30 Uhr, dann geht es natürlich ein bisschen länger, weil irgendwie mein Unterricht muss man ja irgendwie durchkriegen.
Auf jeden Fall.
Ja, und zum Thema Sportunterricht, Musik, ich finde auch immer eher so am Thema Ehrgeiz und wie du dich da engagierst zu benoten, weil also, wenn ich mal auf mich zum Beispiel schaue, ich habe halt immer viel, zum Beispiel Hochsprung oder sowas. Ich habe mir immer viel Mühe gegeben, das hinzukriegen, aber ich kann halt einfach nicht hochspringen.
Ja, so. Genau. Das ist bei mir auch, ich glaube, Hochsprung war auch so bei mir so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, oder Jonglieren hatte ich auch mal in Sport. Habe ich eine 4 für bekommen, da war ich sehr traumatisiert von, weil ich eigentlich nie eine 4 hatte in Sport. Aber so Jonglieren, da denke ich mir so, wie kann man das jetzt benoten? Also
Aber funktioniert das Bildungssystem so grundlegend überhaupt noch oder brauchen wir da eine größere Reform?
Ja, also funktionieren tut es irgendwie noch, aber eine Reform brauchen wir dennoch. Also ne, funktionieren tut es ja in der Hinsicht, dass vorne ein Lehrer steht, meistens, nicht immer, ne, weil es gibt ja auch einen extremen Lehrer- und Erziehermangel. Die Schüler sitzen da, hören zu, manche mehr, manche weniger und irgendwie läuft das. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Ne? Also ich finde schon, also wir denken jetzt mal weg von Schulgebäuden, ne? Weil da muss ja, also wenn wir da jetzt drüber anfangen zu reden, dann sitzen wir hier wirklich noch bis übermorgen. Aber einfach allein auch den Unterricht einfach attraktiver zu gestalten. Ne? Wir brauchen da keine Lehrer vorne, die sich mit Ach und Krach gegen Digitalisierung wehren. Das bringt uns allen nichts, weil an dieser werden wir, ne, genauso wie so Nachhaltigkeit, an dieser werden wir nicht dran vorbeikommen.
Gibt es denn Fächer, die bisher überhaupt nicht im Lehrplan sind, die wichtig wären? Also diskutieren wir oft einfach das Thema mal so über Wirtschaft, über Finanzkompetenzen zu sprechen, dann noch irgendwie mehr über das Thema Gesundheit, das kommt ja zum Beispiel, also Gesundheit, Sport, also kommt zwar in Bio und im Sportunterricht so ein bisschen vor, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, aufs Leben vorzubereiten, auch was so Ernährung anbelangt, sind ja einige Sachen, die da irgendwie meiner Meinung nach vielleicht zu kurz kommen.
Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall auch. Also du hast gerade auch schon gesagt, so ein bisschen schneidet so das so ein bisschen in irgendein anderes Fach rein. Ne? Also weiß ich nicht, Ernährung kommt vielleicht mal in einer Theoriestunde in Sport vor oder Finanzen, darüber spricht man vielleicht mal ganz so unterschwellig in Mathe oder so, wenn es dann irgendwie um Prozentrechnung geht, ich weiß es auch nicht. Aber das kommt einfach alles zu kurz. Ne? Oder auch wenn man Sozialwissenschaften hat, dann redet man vielleicht mal 1-2 Stunden über Steuern oder so und dann war es das halt auch wieder. Aber die meisten gehen aus der Schule raus und wissen irgendwie nicht so ganz, wohin mit sich
jetzt. Auch einfach das Thema Politik. Also klar, so wie spricht man ein bisschen über Politik hier und da, aber jetzt nicht ansatzweise so, wie ich mir das zum Beispiel vorstellen würde.
Ja, also Politik zum Beispiel auch einfach, dass ich auch nur alle 2 Wochen habe. Also da denke ich mir auch so, wie kann das funktionieren? Auch gerade so Richtung Bundestagswahl, meine Klasse, wir hatten super viele Fragen. Es kann nicht sein, dass es da keinen Lehrer gibt, der mir das erklären kann oder dass der Stundenplan das nicht hergibt. Ne? Die Lehrer selber können ja teilweise gar nichts dafür, aber ja, also wir brauchen da definitiv eine große, große Reform.
Ja, auch wenn wir auch mal auf diesen PISA-Schock schauen, das ist jetzt ja schon ewig her, dass es angefangen hat, aber es ist ja seitdem noch schlechter geworden statt besser geworden.
Ja.
Das ist ja auch dramatisch, dass viele Kinder dann halt einfach selbst in der 5. und 6. Klasse nicht ansatzweise quasi lesen und rechnen können, wo man dann einfach sagen muss, da hat sie das Bildungssystem einfach hängen gelassen.
Ja.
Und das geht natürlich auch mit zu wenigen Lehrern,
ja,
wird es eher nicht besser. Weil wenn wir jetzt, wie du es schon angesprochen hast, auf den Lehrermangel schauen, schon jetzt fehlen viele Lehrer. Die Zahlen variieren sehr stark, je nachdem, wer die Umfragen macht, wer fragt. So zwischen 12.000 bis 40.000 sind die Angaben, die meisten so im Bereich 14.000, 15.000. Das sind jetzt schon viele. Es werden noch mehr,
ja,
aber eigentlich bräuchten wir mehr als diese, selbst wenn wir jetzt 12.000 wieder bekommen würden, wir bräuchten eigentlich noch mehr, weil selbst jetzt mit den großen Klassen und den vielen Konflikten und Problemen, die es nun mal gibt, bräuchte man ja eher gefühlt doppelt so viel Lehrer, 15 ja, Schüler in der Klasse, damit man allen gerecht kann, ja, werden könnte. Ja. Genau.
Voll. Also kleinere Klassen, ne, da müsste es eigentlich anfangen, dass man das irgendwie hinbekommt. Ich war auch total irritiert, als ich dann irgendwann mal in der Schule wieder zu Besuch war und dann gehört habe, ja, die Klasse hat jetzt zwei Klassenleitungen. Da dachte ich mir auch so, hä? Weil ich selber kannte das so noch nicht. Also ich sag mal, bei uns hat damals noch eine gereicht oder gab es halt nur diese eine. Und jetzt hat eigentlich fast jede Klasse zwei Klassenleitungen, weil das sonst anders einfach nicht zu tragen ist. Und die Klassen sind dann auch mit mindestens 27, 28 Schülern gefüllt. Es ist einfach zu viel, also wie du sagst, ne, man kann da nicht jedem gerecht werden.
Und wenn wir jetzt mal auf die nachfolgende Generation schauen, also die Leute, die jetzt Lehramt studieren, dann ist es so, dass sowohl die, die ein Lehramtsstudium anfangen, als auch die, die ein Lehramtsstudium absolvieren, die Zahlen gehen nicht hoch, die gehen runter.
Ja.
Also die Zahl der Lehramtsabsolventen ist beispielsweise in den letzten 10 Jahren um 10% gesunken. Das sind schon dramatische Zahlen, wenn man bedenkt, wie lange das eigentlich auch schon ein Thema ist und da einfach nichts passiert. Siehst du denn da die Möglichkeit, im Bildungssystem jetzt fürs Lehramtsstudium da irgendwie das besser zu machen oder attraktiver zu machen?
Ja, tatsächlich. Also wenn ich jetzt nicht meine Erzieherausbildung gemacht hätte oder nicht gewusst hätte, dass es die Möglichkeit gibt, diese Ausbildung zu machen, also weil ich mache sie praxisintegriert, dann hätte ich auch eigentlich Lehramt studieren wollen. Das war eigentlich so mein Go-To, das war eigentlich immer so mein Wunsch Nummer eins. Dann habe ich mir das mal alles genauer angeguckt. Ich war so 6 Jahre studieren, in Regelstudienzeit. Jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwas passiert oder ne, man, es gibt dann andere Dinge, die Priorität haben. Ne, dann sind wir mal vielleicht so ein Jahr, anderthalb Jahre mehr. Dann studiert man fast ein Jahrzehnt, nur um dann in einem Bildungssystem zu landen, was absolut scheiße ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Ne? Weil auch viele jetzige Lehrer, ne, die schon ihr Studium vor keine Ahnung wie vielen Jahren beendet haben, die sagen, für mich endet diese Reise nach diesem Schuljahr, weil ich dieses Bildungssystem einfach, ne, also ich kann das nicht tragen, dieses, dass ich meinen Schülern nicht gerecht werden kann, weil die Politik nicht richtig hinhört oder so. Das habe ich auch in letzter Zeit ganz oft gehabt, ne, dass Lehrer gesagt haben, ich kann das so nicht mehr, ich möchte das so nicht mehr, dieser Beruf macht mir so keinen Spaß mehr. Ich orientiere mich anderweitig.
Ein ähnliches Thema haben wir auch beim Kita-Mangel, dass es da auch nicht genug Plätze gibt. In aktuellen Studie zufolge fehlen in Deutschland in diesem Jahr rund 306.000 Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Das sind extrem hohe Zahlen. Also 13,6% der Kinder in diesem Alter können damit nicht abgedeckt werden. Das sind Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das Ganze ist tatsächlich noch ganz interessant, sehr unterschiedlich verteilt auf West- und Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist das kaum ein Problem. Da sind es nur etwa 28.000, die fehlen. In Westdeutschland dagegen 280.000 etwa. Auch dramatisch natürlich, weil das natürlich auch ein Punkt ist, der die Wirtschaft schwächt, weil Eltern dann, die vielleicht gerne arbeiten gehen würden oder mehr arbeiten wollen, das einfach nicht können, weil das nicht genug abgedeckt ist. Und das ist ja auch schon ewig ein Thema und auch da passiert kaum was.
Ja, ich sehe das ja auch zweimal die Woche, wenn ich dann in der Kita bin. Also ich bin von montags bis mittwochs in der Schule und donnerstags, freitags in der Kita. Und ich bin, ich sag mal, nur diese 2 Tage da und man kriegt immer irgendwie zu spüren, dass Erzieher es einfach nicht leicht haben. So, und dann immer diese Vorurteile, ja, die sitzen ja nur rum und trinken Kaffee, ist völliger Humbug. Also ja, es gibt natürlich Erzieher, die vielleicht ein bisschen mehr sitzen als andere und dann mehr ein Käffchen trinken als andere, aber das ist nicht die Norm, würde ich jetzt mal sagen. Da gehen mir die Vorurteile auch sehr gegen den Strich. Aber es ist schon schade einfach. Ne? Ich finde auch, die Gruppen in Kitas sind teilweise einfach zu überfüllt. Also gerade in diesem Alter braucht man eine enorme Aufmerksamkeit, ne, wirklich jemanden, der quasi rund um die Uhr um dich herum quasi ist und dich in möglichen Situationen, in allen möglichen Situationen unterstützt, aber das kann man nicht immer geben. Also ich muss sagen, meiner Kita geht's gut, würde ich jetzt mal so sagen. Also mir geht's in meiner Kita wirklich sehr gut. Und ja, natürlich gibt's dann so Grippewelle oder eine gerade so zur kalten Jahreszeit, dann sind dann schon sehr, sehr viele krank. Da muss es Notbetreuung geben. Aber ich höre das ja auch von den Leuten aus meiner Klasse. Es ist einfach teilweise wirklich nicht mehr schön.
Schauen wir doch nochmal auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. Wenn wir da auf die unter 25-Jährigen schauen, dann sieht man 25% haben die Linke gewählt, 21% die AfD. Alle anderen Parteien deutlich weniger, gerade Grüne, FDP massiv verloren bei den jungen Wählern. Wenn man sich das nach Geschlecht anschaut, ist nochmal viel krasseres Bild. 35% der Frauen wählen die Linke und 27% der Männer die AfD. Also das ist schon eine deutliche Tendenz eben nach links und nach ganz rechts außen. Wie würdest du das analysieren, quasi, warum die Menschen in diese Richtung wandern und warum auch Grüne, FDP die jungen Leute nicht mehr überzeugen konnten?
Also ich glaube bezüglich jetzt Linke und AfD, ich muss sagen, ich glaube, die Linke hat so viele Stimmen erhalten, weil die Heidi Reicheneck vor allem einen super Wahlkampf betrieben hat. Also generell die Linke, die waren in den sozialen Medien sowas von präsent. Also selbst wenn ich angeklickt hätte, irgendwie lieber TikTok, zeig mir diese Videos nicht mehr an. Ich glaube, selbst die hätten nichts mehr dagegen tun können, weil das wirklich so auch in meinem Algorithmus schon verankert war. Also jedes Video, jedes zweite Video spätestens, war gefüllt mit vielen rosanen Herzen, sage ich mal. Und ich finde schon, dass die sozialen Medien da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt in eine andere Richtung geht als jetzt nur AfD. Bei der Europawahl hatten ja überwiegend Jugendliche halt ja nur AfD gewählt oder halt eher eine rechte Partei, sage ich mal so. Und ich bin froh darüber, dass es da auf jeden Fall so einen kleinen Wandel gab. Und ich bin mir sicher, dass wenn man die Wahl zu dem Zeitpunkt gehabt hätte, zu dem sie eigentlich hätte stattfinden sollen, dass da auch viel mehr Linke noch gewesen wäre. Auch aus unserem Jugendstadtrat zum Beispiel. Also jetzt nicht Linke, aber da konnten auch zum Beispiel einige nicht wählen. Jetzt aufgrund des verfrühten Termins, sage ich mal. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass die Linke wählen. Aber nur, ne, also wenn die noch gewählt hätten, dann wäre es auch wieder eine Stimme gewesen, die nicht für Rechtsextreme ist, sage ich mal. Und das wäre schon ein Unterschied.
Also du glaubst quasi, dass die Linke über dieses Momentum, was sie jetzt gerade hat, hinaus, ich sag mal, bis September sich jetzt hätte halten können und vielleicht sogar noch mehr als jetzt diese 8,7%, die sie geholt hat,
definitiv
hätte holen können.
Also ich finde, deren Ergebnis ist ja eindeutig. Also die haben ja einen ordentlichen Zuwachs bekommen. Das hat man ja sonst bei den meisten Parteien jetzt nicht so unbedingt, bis halt jetzt auch zum Beispiel AfD. Die anderen haben ja eher abgenommen als zugenommen. Bezüglich der Frage wegen FDP und Grüne. Ich glaube, bei einigen Parteien, die sind einfach so mit Vorurteilen so vollgefressen, sage ich mal. Also ganz viele Jugendliche, wenn ich irgendwas über die Grünen erzähle oder als wir so ein bisschen Wahlaufklärung betrieben haben, ganz viele bei den Grünen denken direkt an Klimakleber. So, die mag wohl keiner. Ich möchte in den Urlaub fliegen und so weiter und so fort. Deswegen wähle ich die Grünen schon mal nicht. Ne? Also die hören einen Punkt von dieser Partei, der denen nicht passt und schließen für sich selbst diese Partei direkt aus. Auch wenn alles andere für diese Person, die diese Partei ausschließt, vielleicht sogar richtig gut und sinnvoll wäre, sie würde direkt sagen, nee, ich will die nicht. Weil das einfach für dieser Punkt, dieser negative Punkt überwiegt dann einfach bei Jugendlichen oder generell bei Menschen jeglichen Alters, würde ich jetzt mal sagen. FDP, ja, ich glaube, das hatte so ein bisschen was mit dem Lindner zu tun, also was da so alles abging. Ja, das kann ich mir, um ehrlich zu sein, auch jetzt, also anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, also im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gab ein Interview mit einer Politikwissenschaftlerin, Hanna Schwander, fand ich ganz interessant. Die hat auch nochmal gesagt, die FDP hat halt 21 einen Wahlkampf gemacht, zukunftsorientiert, Wandel für die Wirtschaft, zum Klimaschutz hin, aber wirtschaftlich smart, so ein bisschen in Abgrenzung zu den Grünen, Digitalisierung, weniger Bürokratie, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Dann kam in der Ampel da nichts zu und jetzt im neuen Wahlkampf mit Steuersenkungen und lieber keine Schuldenbremse, hat man dann natürlich die jungen Leute nicht wirklich abgeholt und auch die Interessen nicht wahrgenommen. Und an der gleichen Stelle jetzt die Linkspartei zum Beispiel, die ja sich sehr deutlich abgegrenzt hat jetzt gegen die Abstimmung zu Migration Ende Januar von der CDU, und da haben eben auch dann die Grünen, ja, Schwierigkeiten gehabt, weil vielen, die Grünen haben sich nicht gut genug abgegrenzt und sind dann vielen nicht links genug gewesen, weil halt Habeck auch diesen Kurs quasi der Mitte angestrebt hat und haben da jetzt eindeutig ja gerade in den letzten Wochen noch vor der Bundestagswahl massiv an die Linkspartei verloren. Und man muss auch sagen, die Linke ist so in meiner Wahrnehmung die einzige Partei, die auch dieses Thema Wohnungsnot überhaupt wirklich angeht.
Ja, mit dem
ein Thema, was halt für junge Menschen extrem relevant ist, weil alle merken, ob sie jetzt, weiß ich nicht, für ein Studium in eine Stadt ziehen oder so, eine Wohnung kaum zu kriegen, dann nur sehr teuer, ist natürlich ein Riesenthema. Und auch, obwohl jetzt Grüne, SPD sich damit auseinandergesetzt haben und da was im Wahlprogramm haben, also alle Parteien haben ja dazu irgendwas im Wahlprogramm stehen, aber dass da wirklich Aufmerksamkeit drauf kam, war eigentlich ja nur von der Linkspartei. Und warum glaubst du, dass die AfD auch bei jungen Menschen so gut ankommt? Das war ja früher nicht so.
Ja, vielleicht, weil die Jugendlichen noch einfach so von der derzeitigen Situation genervt sind, von der Ampel genervt waren, die sich dachten, ey, da haben wir schon drei Parteien, die zusammen eine Koalition bilden und drei Parteien kriegen es nicht gebacken, hier irgendwie zu unseren Gunsten auch irgendwie zu arbeiten, und dann hat man sich einfach von diesen Parteien halt so ein bisschen abgeschottet, ne? Ich muss auch sagen, viele haben noch dieses Denken von damals, ne? Also die Linke, es ist so, also links und rechts so, und beides ist doof, deswegen musst du was aus der Mitte nehmen. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es auch in den letzten Jahren so wenige Stimmen für die Linke gab, weil man sich dachte, ja nee, links ist ja eigentlich genauso schlimm wie rechts. Dabei geht es ja in beiden Parteien ja um ganz andere Dinge. Ja, ich glaube einfach, diese Unwissenheit ist einfach bei vielen so das Problem, dass man sich nicht genug damit befasst. Und dann hat man ein Video von, weiß nicht, Maximilian Krah auf seiner For You-Page oder in seinen Insta-Reels, genau, von der AfD. Und dann denkt man sich so, ach, der ist ja ganz witzig, den wähle ich jetzt, ne? Ohne sich halt weiter so damit zu befassen.
Das klingt jetzt so lustig irgendwie, aber das ist ja die Realität.
Ja.
Also die AfD und also inzwischen auch die Linke, aber vor allem die AfD hat mehr als alle anderen Parteien verstanden, wie man auf Social Media vernünftig Wahlkampf macht, wie man Aufmerksamkeit bekommt und wie man einfach, also die machen ja keine informativen Videos, die machen halt Entertainment.
Ja.
Und das können die, und das können die leider gut, und das funktioniert.
Ja.
Muss man einfach klar sagen. Und das haben die anderen Parteien einfach anscheinend nicht wirklich verstanden bisher.
Mhm.
Jetzt die nächste Regierung. Wird ja allem Anschein nach CDU-SPD sein. Von GroKo kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil es ist ja eher eine kleine Koalition als eine große Koalition.
Ja.
Wie stehst du jetzt zu diesem Entscheid, der jetzt gestern veröffentlicht wurde, mit den Ausnahmen der Schuldenbremse in Form dieser Sondervermögen, also das 500 Milliarden für Infrastruktur an Sondervermögen aufgenommen werden soll, das dann halt über 10 Jahre
gestreckt
wird. Und dann das Thema Verteidigung, auch da alles quasi, was über dieses 1%-Ziel aus dem Haushalt bezahlt wird, auch aus der Schuldenbremse auszunehmen. Also das sind ja wahrscheinlich auch nochmal so 400 Milliarden. Also wir kommen roundabout auf irgendwie 900 Milliarden bis 1 Billion Euro an neuen Schulden. Und jetzt vor allem die Idee zu sagen, das setzen wir jetzt noch eventuell mit dem alten, eigentlich schon abgewählten Bundestag durch. Nochmal so kurz vor knapp, bevor jetzt der neue demokratisch legitimierte Bundestag zusammentritt. Wie schaust du da drauf?
Ja, tatsächlich mit einem etwas unguten Gefühl. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass man trotzdem anscheinend dabei bleibt, dass man Schulden machen muss, damit hier sich irgendwie was tut. Ich selber bin da kein Fan von zu sagen, okay, da mache ich, also ich persönlich würde sagen, okay, ich mache jetzt selber keine Schulden mehr. Aber wenn es um solche großen Themen gibt und Menschen, die so viel Einfluss haben, sage ich mal, auf die Situation hier in Deutschland derzeit, dann finde ich es schon gut, dass sie sagen, okay, wir machen Schulden weiterhin. Mich ärgert es nur, oder was ich auch zumindest gut finde, ist es, dass es auch jetzt nicht nur mal um Migration jetzt ging, weil es ging jetzt wirklich bei allen Parteien ja nur, also so gut wie in allen Parteien, nur um Migration, illegale Migration und so weiter und so fort. Also man dachte wirklich, boah, Politik besteht ja aus gar keinem anderen Thema mehr, auch wenn das natürlich ein wichtiges ist, aber es sind halt auch andere Dinge, die geklärt werden müssen. Ich finde aber den Betrag halt etwas erschreckend. Also du hast gesagt, wir sind so bei ungefähr fast einer Billionen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie das jetzt noch so ganz schnell zack, zack, zack mit dem alten Bundestag quasi noch irgendwie abklären wollen. Ich hatte auch zum Beispiel bei der Tagesschau gelesen, dass sich da super viele von hintergangen fühlen, weil die sich denken, ja gut, wofür haben wir dann, also ne, warum möchte man jetzt noch auf Ach und Krach das in dem alten Bundestag irgendwie durchkriegen? Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass sie das halt sonst sowieso im nächsten vielleicht oder mit dem neuen Bundestag, mit dem neuen gesetzten Bundestag gar nicht mehr halt, schaffen würden.
Ich glaube halt, es wird schwierig, also mit der AfD ist ja keine Option, die glauben, es wird schwierig mit der Linkspartei, ne, weil die Linkspartei ja gerade bei Verteidigung nicht mitgehen wird und da wahrscheinlich was für haben will.
Ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber, dass tatsächlich das so abgesegnet wird. Also das ist so meine Vermutung, meine Einschätzung, mein Gefühl. Wir werden sehen, was da noch folgen wird. Aber ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn man auch gesagt hätte, weiß ich nicht, 200, 300 Millionen fließen in das Bildungssystem ein, in die Schulen. Also,
Milliarden meinst du?
Genau, ja. Millionen. Ja, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt.
Ja,
genau.
Ja gut, die Frage Milliarden. Ist natürlich, die Frage mit den 500 Milliarden für Infrastruktur. Infrastruktur ist ja auch irgendwie so ein Buzzword, unter dem alles du alles verstehen kannst. Davon geht sicherlich dann auch einiges irgendwie ins Bildungssystem. Wollen wir zumindestens hoffen.
Ja.
Glaubst du denn, dass die künftige schwarz-rote Regierung es schaffen wird, die Probleme im Land anzugehen und zu lösen? Große Fragen.
Große Frage. Lange Überlegung, wie ich jetzt darauf antworte. Ich hoffe es. Also ich kann eigentlich nur hoffen, weil meine Angst ist, dass das hier eigentlich von Tag zu Tag nur noch schlimmer und nicht besser wird. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die CDU gesagt hat, ob mit der AfD auf gar keinen Fall. Und dass dann jetzt hoffentlich oder ne, sehr wahrscheinlich dann jetzt diese Koalition mit der SPD gebildet wird. Weil die SPD ist ja relativ, also ne, in der Mitte, also da kann man ja, würde ich jetzt mal sagen, nichts mit falsch machen. Ja, wir werden sehen, wie es wird. Es wäre einfach toll, wenn sich die Politiker nicht ständig nur an den Hals kriegen und gegeneinander hetzen und schießen müssen, um selber besser dazustehen. Also davon bin ich auch überhaupt gar kein Fan. Und ich hoffe, oder man kann nur hoffen, dass sich das ins Positive entwickelt. Mhm. Auch wenn der Weg bis dahin wahrscheinlich sehr, sehr lang sein wird.
Jetzt mal noch langfristiger gedacht. Du bist jetzt 21, hast du gesagt. Wie blickst du denn auf die Zukunft? Das ist jetzt ja noch einiges an Lebenszeit quasi vor dir.
Ich hoffe.
Es wird sicherlich sich noch viel verändern. Es ist noch sehr unklar, in welche Richtung es irgendwie gehen wird. Was hast du da so für Gedanken?
Ja, ich habe es ja gerade schon kurz angeschnitten. Also ich habe auf jeden Fall Angst. Also ich trage auf jeden Fall schon Ängste mit mir. Wenn man sich halt die derzeitige Situation anguckt, dann frage ich mich halt so, ja gut, schaffen die es überhaupt, das irgendwie wieder in die Kurve zu kriegen? Mal gucken. Also wenn ich meine Ausbildung beende, bin ich so 23. Ja, 23, glaube ich. 24, ich kann kein Mathe. Dann sind ja auch wieder ein paar Jährchen vergangen. Dann wird ja auch schon fast wieder neu gewählt. Ich bin gespannt, wie es sich bis dahin entwickelt und gebe natürlich mit dem Jugendstadtrat alles, dass wir zumindest in Solingen mehr oder weniger die Probleme anpacken. Und das wird uns auch hoffentlich gelingen.
Alles klar. Danke dir, Desi.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.